willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast-Folge. Heute mit dem Matthias Wienke bei mir im Studio und wir reden heute nicht ganz so viel über Transformation oder sagen wir so, ist keine Transformationsgeschichte heute dabei, aber wir reden über die transformative Art und Weise von Generative AI und was das auch für Learning und Development, für Personalentwicklung bedeutet. Und ich freue mich, dass der Matthias dabei ist, der ist selber auch Podcaster, das heißt, ich habe heute einen Profi bei mir. Und Matthias, ich freue mich, dass du da bist. Du darfst dich gerne wie immer am Anfang ein bisschen selbst vorstellen. Hallo.
Ja, vielen Dank. Ja, es ist schön, mal auf der anderen Seite zu sitzen, weil sonst stelle ich immer die Fragen. Matthias Wienke, mein Name. Ich habe selber einen Hintergrund in der IT, mit der ich mal gestartet habe vor längerer Zeit und bin dann immer mehr in das Thema Training reingewachsen und heute arbeite ich bei der Bayer AG im IT-Digital-Transformationsbereich, wo ich beide Sachen miteinander eigentlich gut verheiraten kann. Das heißt, ich biete primär IT-Lern Lernmöglichkeiten an, also kümmere mich um das Upskilling, fachliche Qualifizierung und Weiterentwicklung von IT-Mitarbeitern hauptsächlich. Bin da in der Rolle als Workforce Strategy Manager unterwegs, Skill Manager. Das heißt, wir gucken halt primär auf strategisches Skill Management und schauen, welche sind wirklich die Skills, die zukünftig in der IT gebraucht werden. Bauen Skills-Strategien auf und überlegen halt genau, wie können wir die mit möglichst sehr lernförderlichen Methodiken zur Verfügung stellen.
Ja, das ist mega spannend, weil ich glaube so ohne Gesicht und Gespräch kennen wir uns schon eine Weile auch von Twitter und von der Corporate Learning Community. Und als ich dich dann irgendwie vor ein paar Wochen mal wieder angetickert habe auf LinkedIn, fiel mir so ein oder fiel uns auf oder mir auf im Gespräch, dass wir uns in total ähnlichen Bereichen bewegen, weil auch in meiner letzten Anstellung habe ich genau in dem Bereich gewirkt, ja, also IT-Apps, also wie sagt man das, Learning und Development für IT, für ein IT-Unternehmen beziehungsweise für die Softwareentwickler. Und die sind an sich oft schon sehr spielerisch unterwegs mit Generative AI, aber wir können das heute ja im Interview einfach auch ein bisschen größer ziehen. Wie kann man da so generell in einem mittelständischen Unternehmen die Mitarbeiter mitnehmen, weil, na, schon mal vorab, das eine wichtige Zukunftskompetenz ist und wir da nicht mehr dran vorbeikommen. Und man einfach gucken muss, wie man da so den Einstieg findet. So, und deswegen mega cool, dass du da auch so eine Funktion bei dir hast. Und warum habe ich dich auch eingeladen? Du hast natürlich da in deiner Rolle auch schon einiges ausprobiert. Und da wollen wir natürlich heute auch noch mal reingucken. Was habt ihr da gemacht? Wie habt ihr da die Mitarbeiter mitgenommen, sich dem Thema zu nähern? Genau. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, also wie kam das, dass du so in diese Rolle gekommen bist? Also du hast ja gesagt, du warst früher eher im Bereich IT. Ja. Und wieso ist aber das Thema Lernen für dich so relevant geworden? Vielleicht können wir da mal reingucken.
Wie viele Sachen gehören da ja auch immer Zufälle dazu. Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, könnte man sagen. Ich war am Anfang meiner Karriere im Trainingsbereich für IT zuständig verantwortlich. Das heißt, es waren so die großen SAP-Rollout-Zeiten. Wir hatten 20, 30 IT-Schulungsräume gleichzeitig. Die mussten immer automatisiert neu aufgesetzt werden und so weiter. Und dadurch hatte ich immer eine gewisse Nähe zum Trainingsbereich, weil ich natürlich viele Trainings mitbekommen habe. Man selber vielleicht auch mal häufiger zum Training gehen durfte als in vielleicht anderen Bereichen. Und habe so eigentlich das das Thema Training immer aus der Trainingsabteilung heraus mitbekommen intensiv und hatte dann die Möglichkeit, durch einen Chef, der uns sehr gefördert hat und auch eine gewisse Strategie verfolgen wollte, habe ich mich nachher mehr in Richtung Change Management weiterentwickelt. Vorher noch ganz viele E-Learning-Thematiken dazugekommen, ne? Wenn man halt die IT im Trainingsbereich macht und E-Learning gerade neu ist, dann haben wir halt die ersten E-Learning-Server zur Verfügung gehabt und die mussten natürlich betrieben werden, was ich dann gemacht habe. Ich habe einen E-Learning-Support aufgebaut, da hatte ich das dann eher aus den technischen Perspektiven betreut, dann die ersten Rollout-Projekte, dann Change Management und dann nachher auch viele Trainingsprojekte und da habe ich mal noch ein paar Jahre was ganz anderes gemacht und bisher habe ich ja jetzt sehr viel über Training gesprochen. Mhm. Heute versuche ich das zu vermeiden und spreche lieber über Lernen, weil vor 5 Jahren jetzt habe ich in der IT gestartet und da war unsere Zielsetzung, dass wir eigentlich so Richtung digitales Lernen, haben wir damals gesagt, heute würde ich eher New Learning sagen, wollten wir uns entwickeln und da habe ich gemerkt, ich muss selber viel lernen, ich will auch selber mehr lernen und bin über die Corporate Learning Community gestolpert, habe dann in dem Fall auch meinen Podcast gestartet, weil der heißt halt Lern Explorer, weil ich das Lernen verstehen möchte und anderen die Möglichkeit geben möchte, das auch zu teilen und habe mich immer tiefer in das Thema Lernen selber reingegraben. Wie funktioniert das eigentlich? Wie vielleicht auch ein bisschen breiter drauf geschaut, ne, Richtung Psychologie, kannst du auch Wirtschaftspsychologie nennen, ne, wie funktioniert eigentlich Agilität, wie funktioniert das Gehirn, wie funktionieren Unternehmen und das finde ich ein super spannendes Thema und zeigt auch so ein bisschen meine Arbeitsweise, weil ich bin immer noch auch ein bisschen Tech-Nerd, aber versuche halt mein Nerd-Sein da auch drauf zu übertragen und versuche halt alles zu dem Thema zu lernen, aufzusaugen, was ich finden kann. Ja.
Also du bist deiner Leidenschaft gefolgt sozusagen da. Mega spannend, weil ich komme halt aus der didaktischen Ecke, ne, und habe quasi von der didaktischen Seite immer E-Learnings gemacht und habe das Technische als mein Skill so mit reingebracht und gemerkt, oh, im Bereich Learning Development oder Weiterbildung ebenso, wie man das früher nannte, bin ich mit meinen IT-Skills so ein Exot. Deswegen habe ich das so gemacht. Aber es ist interessant, wie man eben auch von anderen Seiten in diesen Bereich reinkommt. Und was ich eben auch dazu sagen möchte, ist, dass das für mich auch ein Thema ist, was ich heute gar nicht mehr in dem Bereich, also keine Ahnung, Abteilung gebe, ja, sondern das Lernen ist einfach so relevant geworden in diesen Zeiten, wo sich so viel verändert, dass wir da ganzheitlich auch über mehrere Abteilungen hinweg das Ganze denken müssen und natürlich gerade im Bereich Generative AI unternehmensweit Skills aufbauen müssen. Ja. Und der Vorteil, den ich erlebe, weil ich auch mit IT-Lern eben da gearbeitet habe, ist, dass die schon von Natur aus sehr lernfreudig und neugierig sind. Und das macht immer viel Spaß. Genau. Kannst du gerne auch sagen, wie du das erlebst. Das kann man dann gut mitnehmen. Und wenn man dann schon so eine Offenheit hat, genau.
Genau, also ich erlebe das halt genauso. Gerade in IT, wer da nicht lernt, der wird es schwer haben in der Zukunft. Natürlich gibt es halt, weiß ich nicht, früher waren die Innovationszyklen vielleicht langsamer und der Cobol-Programmierer konnte das 20, 30 Jahre lang machen, aber heutzutage kommen so schnell neue Technologien raus und wenn man sich so einen Data Scientist anschaut, der sich mit neuen AI-Methoden auskennt, wenn der nicht kontinuierlich weiter lernt, den stelle ich heute für ein horrendes Gehalt ein und in 2 Jahren ist der nichts mehr wert, ist jetzt so ein bisschen abwerten, ne? Aber der muss einfach weiter lernen, der will das ja auch höchstwahrscheinlich, sonst wird er vermutlich nicht in diesem Bereich so tief drin sein, weil die neuen Methodiken und Ansätze, die sich da entwickeln, das ist so rasant, da muss er regelmäßig Paper lesen, um up to date zu bleiben. Das ist gar nicht anders möglich. Ne? Und da haben wir halt das ist sehr differenziert, aber bei uns in der Firma hatten viele Data Scientists bis zu 4 Stunden Lernzeit die Woche explizit, weil ansonsten können sie gar nicht up to date bleiben. Das geht gar nicht anders. Ne?
Sehr gut, dass du das nochmal so betonst. Das kommt meiner Botschaft entgegen. Genau, das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, Lernen ist relevant, ja, und wird immer relevanter, das nicht nur als Aufgabe von der HR-Abteilung zu sehen oder irgendwie so als Beiwerk oder eben einmal im Jahr ein Training, ja, so nach dieses Format, was oft war. Und ich musste so umschmunzeln, als du gerade von der Installation von E-Learning-Servern geredet hast. Bei meinem Praktikum bei Volkswagen damals, da gab es auch noch diesen klassischen Schulungsraum und die Rechnerstation. Ja, genau. Und dann haben die da ihre CD oder DVD damals schon reingelegt und ihren Kurs gemacht. Und es ist verrückt, wie sich das gewandelt hat und wie das sage ich mal, auch von diesen ich bilde mich jetzt fort, in isoliert irgendwie jetzt auch sehr viel sich mehr geöffnet hat Richtung gemeinsam lernen, ne? Und das ist vielleicht auch so die Botschaft, wo ich sage, da liegt viel Musik drin und viel Chancen, auch sich jetzt diesem Thema Generative AI in eine gemeinsame Lernbewegung zu nähern, um da fit zu sein für die Zukunft. Und schauen wir da vielleicht nochmal rein. Also einerseits fände ich spannend, wie hast du dich dem Thema genähert? Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen erzählen und vielleicht aber nochmal vorab, warum ist es relevant? Ja, oder warum sollten wir uns mit diesem Thema 2025 beschäftigen? Genau. Was kommt da vielleicht noch auch, ja, ne, auf uns zu?
Oh. Umfangreiche Fragestellung. Zum einen, es gibt so einen schönen Spruch, die KI ist gekommen, um zu bleiben. Ne? Also sie wird nicht wieder verschwinden, sie ist einfach da. Ja. Und einige sagen, das hat das Potenzial, eine neue Basistechnologie zu werden. Ne? Basistechnologien sind so Sachen wie die Dampfmaschinen, die hat die Welt wirklich verändert, Elektrizität danach, dann das Internet und genauso wie das Internet und Googlen unsere Arbeitsweise maßgeblich verändert hat und E-Mails schreiben anstatt Briefe mit Durchschlag oder mit Umlaufverfahren oder sowas, kann die Generative AI wirklich auch intensiv unsere Arbeitswelt verändern. Ne? Das ist halt so die Basis. Und man kann sich davor halt auch nicht verschließen. Es gibt halt diesen Spruch, ne? Nicht die KI wird deinen Job klauen, aber der Mitarbeiter, der die KI nutzt. Und wenn ich als Unternehmen hingehen würde und sage, ja, das funktioniert bei uns alles nicht, wir brauchen das nicht und ich sperre zum Beispiel sowas wie ChatGPT, naja, die Leute haben alle ein Smartphone auf ihrem Rechner, auf ihrem Arbeitsplatz liegen und wenn ich die Texte aus dem Rechner nicht rauskriege, mache ich ein Foto davon und habe das direkt in ChatGPT drin. Dann lieber in firmeninternen sicheres System verfügbar haben, was ich halt auch benutzen darf und wo die Daten dann nachher nicht publik werden und die Leute auch gezielt dran führen, weil es einfach eine Technologie, die notwendig bleiben wird. Du hast gefragt, wie ich mich dem Thema genähert habe. Ich hatte schon relativ früh mich auch mit KI beschäftigt so ein bisschen und das waren halt noch die Zeiten von GPT 3 oder die Vorgängerversion, also noch nicht ChatGPT, da gab es halt schon den ersten Blogbeitrag, das war ein bisschen in den Nerd-Medien, sage ich mal, drin und habe ich auch in einem Buch gelesen, der halt zu den ersten Blogbeitrag kommt oder den ersten kompletten Blog komplett nur mit so GPTs, noch sehr mechanisch und mit Programmieraufwand erstellt hatte und wo der ganz schnell ganz viele Follower hatte und keiner hat gemerkt, dass er kein einziges Wort selber geschrieben hat. Ne? Und das war so ein erster Schritt, da habe ich mir das noch nicht technisch angeschaut. Und irgendwann kam bei uns firmenintern, haben unsere ITler auch eine interne Lösung aufgebaut. Ja. Und wir hatten das Glück, dass wir in einem Nachbarteam jemanden hatten, der sich auch intensiv damit beschäftigt hat und bei uns so ein internes, so ein Wissensnugget aufgebaut hat. Der hat das Night of the Prompts genannt, wo wir uns einfach zu 5 Leuten zusammengesetzt haben. Er hatte so ein paar Zugriffe, ein bisschen Erfahrung und wir haben uns da hingesetzt und er hat versucht, ein paar Bilder zu prompten in Midjourney. Wir haben das Internet-Tool ausprobiert. Wir haben unsere Fragen geklärt und so weiter. Ne? Also hat es nichts gekostet, außer die Pizza, die wir noch abends bestellt haben. Und wir brauchten einen Raum und jemand brauchte halt einen gewissen Wissensvorsprung, ne? Und haben uns, wie gesagt, so ein bisschen gemeinsam rangetastet. Heute wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aussehen, weil die meisten ja schon ein paar mehr Erfahrungen damit hatten. Aber das war so ein ganz, ganz niederschwelliger erster Einsatz. Und ich habe selber auch ein Lernprogramm internes entwickelt. Und da habe ich von der Vanderbilt University gibt es bei Coursera einen echt guten Kurs.
Ja.
Prompt Engineering mit ChatGPT, der die wichtigsten Ansätze auch wissenschaftlich fundiert vermittelt. Mhm. Das ist ein bisschen umfangreich, aber das war für mich eine echt gute Lernquelle. Würde ich jetzt nicht als massenkompatibel bezeichnen, also für ITler, die sich dem nähern wollen, vielleicht schon eher. Aber das war für mich selber dann der große Aha-Moment, wo ich ganz viel mehr über diese Technologie verstanden habe.
Ja. Wie ist denn der Stand jetzt? Wie hat sich deine Arbeit verändert? Vielleicht, also ich weiß gar nicht, seit wann war denn das, wo das so aufkam? Ich glaube, das war schon 23 irgendwie im Spätherbst, Winter, glaube ich, wo dieser Hype kam. Und dann starteten wir in 24 mit BAM, ChatGPT ist, glaube ich, das Ding. Ich weiß gar nicht, ob es gar schon länger her ist.
Ja.
Aber wie nutzt du das jetzt gerade im Alltag vielleicht? Also ich kann mal da noch mal so einen Einblick geben, was sich da für dich jetzt verändert hat und wo du zum Beispiel in deiner täglichen Arbeit jetzt irgendwie so unbemerkt schon auf diese Dinge zurückgreifst und das gar nicht mehr so dir bewusst ist.
Also unbewusst weiß ich nicht, aber ich nutze es halt wirklich tagtäglich, könnte man sagen. Und das hat tatsächlich Ende 23 auch angefangen. Da habe ich ein eigenes Lernprogramm, wie gesagt, dafür entwickelt. Und die Sachen, die ich mit einem Kollegen besprochen hatte, war, wenn wir schon ein Lernprogramm, ein Upskilling-Programm für Generative AI entwickeln, wollen wir in dem Rahmen auch Generative AI selber mit einsetzen. Das heißt, ich habe da bei der Entwicklung dieses Lernkonzeptes vom Konzeptentwurf, da habe ich Microsoft Copilot zum Beispiel für verwendet, habe ich mir erstmal ein Konzeptpapier mit meinen eigenen Ideen aber erstellen lassen, daraus direkt eine PowerPoint erstellen lassen, die ich dann mit schon einigen Anpassungen nachher halt auch genutzt habe, um meine Projektidee zu pitchen intern und damit durchgekommen bin. Das heißt, das damit hat es tatsächlich angefangen, bis hin zu der kompletten Content-Erstellung. Da ist schon sehr, sehr viel eigenes Wissen mit reingeflossen, aber die ganze Fleißarbeit habe ich mir halt von dem Tool erledigen lassen. Ne?
Ja.
Sowas wie, ich bräuchte einen Use Case. Idealerweise sollten die in dem Use Case, um Prompten zu lernen, ein neues Produkt promoten oder Werbung dafür machen oder eine Marktforschung für das neue Produkt machen. Jetzt will ich aber kein firmeneigenes Produkt nehmen, sondern irgendwas anderes, ne, damit nicht jemand, der Experte im medizinischen Bereich ist, sagt, das ist totaler Blödsinn. Da habe ich gedacht, was für ein Produkt nehme ich denn, dass ich mir Sachen vorschlagen? Da bin ich auf ein Home-Automation-Produkt gekommen. Und dann, wie heißt denn das? Habe ich mir einen Namen vorschlagen lassen, dann den Use Case schreiben lassen und so weiter. Also da war das schon intensivst drin und das zieht sich halt bis heute durch. Ne? Fängt damit an, dass ich es für ein Brainstorming nutze, dann Entwürfe entwerfen lasse und nachher vielleicht das nochmal challengen lasse aus Sicht des Endanwenders, irgendwelche Texte oder dass ich komplette Videos, also in diesem Lernprogramm sind halt auch so 2-3 Minuten Videos drin, die halt auch mit Gen AI Tools erstellt worden sind. Hat ganz einfach angefangen, dass ich in PowerPoint minimale Animationen drin hatte, das als Video exportiert, minimal nachbearbeitet und eine synthetische Stimme draufgelegt habe, die sich dann natürlich schneller bearbeiten lässt, war von der Qualität war nicht immer ganz so gut und heute nutze ich halt dann teilweise professionellere Tools, die dann halt auch so ein Talking Head Avatar haben oder so, aber immer mit dem Anspruch, nicht nur mal eben Prompt reinhacken und gucken, was rauskommt und das nehmen, sondern halt dann trotzdem noch den Feinstift dran setzen und gucken, dass es halt auch valide ist, dass es qualitativ hochwertig ist. Weil das größte Risiko, was wir haben, ist mit der neuen Technologien, dass Leute den Inhalten blind vertrauen, einfach einen Prompt reinwerfen, irgendwas Nettes rauskommt, auch mit diesen ganzen Lerntools, die so auf LearnTech und Co. kommuniziert und geteilt werden. Da kann halt jeder DAO, jeder dümmste anzunehmende Anwender, zu jedem Thema ein Lernvideo machen, ohne das Thema selbst verstanden zu haben. Und das finde ich halt schwierig. Und auch wenn man halt nicht aus Kommunikationssicht oder aus didaktischer Sicht nochmal drauf schaut, ne, was können die Leute überhaupt verarbeiten, was brauchen die wirklich, dann wird es halt schwierig.
Ja, ja. Also finde ich total interessant. Da bist du schon ein bisschen weiter als ich, wenn du dich das so höre, was du so tust, alles auch mit Videos. Mir fällt gerade selber ein Use Case ein. Ich habe letztens mir einen neuen Smoothie Maker bestellt bei Amazon und gesehen, dass da jetzt auch eine KI-Zusammenfassung zu diesen ganzen Nutzerrezensionen ist, die man ja sonst immer durchscrollen wollte. Und ich habe die KI gefragt, ist der Behälter aus Glas, wo man diese Sachen dann mixt? Und der hat mir ja gesagt und ich habe das Ding bestellt und es ist aus Plastik. Also hat nicht funktioniert. Stand noch da, die User schätzen das stabile Material oder so. Da dachte ich so, okay, also da hat die KI sich wieder irgendwas ausgedacht.
Ja, genau, das ist halt auch was zum Upskilling dazugehört. Ne? Man muss halt nicht nur das Potenzial verstehen, sondern auch die Limitationen, die Rahmenbedingungen. Ne? Und wenn ich schon in meiner Frage Glas drin habe, dann hat er das Wort Glas schon gehört. Und, nicht gehört, aber im Kontext drin. Und das kann dazu führen, dass er das halluziniert oder dass
kann schon sein, anscheinend.
Auch vielleicht so Negativauswirkungen. Auch schön, wenn es Glas gewesen wäre, vielleicht missinterpretiert. Also da muss man immer vorsichtig sein. Das ist
auf jeden Fall muss ich das hier zurückschicken und kann sagen, die KI war schon. Ansonsten nutze ich so wie du KI auch beim Podcast natürlich. Da gibt es auch coole Tools für alle Hörerinnen. Interessant, ne? Die Dinge zusammenfassen, transkripieren, aus dem Transkript Texte in bestimmter Art und Weise erstellen. Und ich habe letztens für den Elternbeirat einen Flyer für ein Event erstellt und mir ein Gedicht generieren lassen zum Thema Winter und Gemütlichkeit. Und das war natürlich auch ganz charmant, weil sonst ist man dann auch ewig und überlegt, und dichten und so, ne? Ist ja auch irgendwie gar nicht mehr so das, was wir so täglich tun. Also es gibt schöne Use Cases. Vielleicht schauen wir nochmal so hin, worum es heute auch hauptsächlich gehen soll. Das ist so das Thema Prompting, ne? Mhm. Also wieso ist das für dich so der Einstieg, wo ich sage, da führe ich jetzt so viele Menschen ran und wieso ist das relevant? Vielleicht können wir da nochmal so drauf gucken.
Tatsächlich war das eine Situation, dass ein Kollege mich draufgebracht hatte und sozusagen standen wir vor der Kaffeemaschine virtuell, also war nicht wirklich vor der Kaffeemaschine, aber hätte da sein können und hat gesagt, hey, wir brauchen auf jeden Fall Prompting-Skills. Da habe ich halt noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht damals und habe mich danach erst damit beschäftigt und habe dann überlegt, wo stehen denn vermutlich die Leute und was bedeutet das überhaupt? Ne? Und diesen Gedankengang, den möchte ich ganz gerne teilen, weil auf der einen Seite glaube ich, es gibt verschiedene Leute, manche sagen, das brauche ich nicht, kenne ich nicht, Teufelzeug, ne? Die brauchen vermutlich eher ein bisschen Change oder Awareness oder ein paar Inspirationen zu Use Cases, aber da würde ich sagen, jetzt wenn ich grob so ein Unternehmen einteilen würde, sind das vielleicht 20%. Ne? Und die habe ich ja immer, diese 20%, die irgendwas nicht unbedingt haben wollen oder nicht direkt umsetzen wollen. Dann gibt es wahrscheinlich 20% Experten, die richtig tief drin sind oder vielleicht auch 5%, wie viel auch immer. Naja, die brauchen ganz was Individuelles. Den kann ich halt vielleicht bei uns in der IT versuchen, die Lernhürden rauszunehmen, Angebote geben, gute Lernprogramme oder sowas. Aber die können sich selber helfen. Aber es gibt die breite Masse, die davon vielleicht schon mal gehört hat, das interessant findet, das vielleicht mal genutzt hat wie Google, was nicht unbedingt richtig ist, ne, weil gute Prompts zu schreiben ist schwieriger, als man zunächst denkt, die dann gute Erfahrungen gemacht haben und sagen, ach super, das nutze ich jetzt für alles, oder schlechte Erfahrungen gemacht haben wie du, ne, das wirft mir halt, also jetzt diesen einen Fall, ne, das wirft mir halt raus, das wäre aus Glas, das ist gar nicht aus Glas, das Ding weiß ja gar nichts. Und genau diese Zielgruppe bin ich der Meinung, muss es besser verstehen und muss verstehen, wie kann ich besser mit diesem System interagieren und nicht im Sinne von reinem Skillbuilding nur, sondern ich glaube, es geht darum, Arbeitsweisen und Gewohnheiten zu verändern. Mhm. Ja, also bei jeder Tätigkeit, die ich mache, muss ich mir nicht überlegen, wie mache ich die Tätigkeit, sondern muss mir eigentlich überlegen, wie kann mir die KI dabei helfen oder kann mir die dabei helfen. Also zumindest dieser Impuls muss irgendwie im Kopf drin sein. Ja. Und da glaube ich halt, dass so klassische Lernformate, ich gehe einen Tag zum Training oder noch schlimmer, ich gucke mir zwei Videos an auf YouTube, wo einer nur sagt, so kannst du einen Rap-Song damit machen, was auch viel Hintergrund erklärt, wie das funktioniert, aber ich rappe auf in meinem Job ziemlich selten. Das will keiner hören. Na, also da muss ich wirklich A, verstehen, wie diese Tools funktionieren, ein besseres Gespür dafür bekommen. Das ist ähnlich wie in einer menschlichen Interaktion, glaube ich, ein sehr komplexes Verhalten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann kann ich eine Annahme haben, wie du reagierst, aber ich weiß ja nie, wie ich reagiere, wie du reagieren würdest. Mhm. Ich weiß ja nicht mal, wie ich selber reagiere in manchen Situationen. Ja. Ne? Und das ist bei einer KI manchmal ähnlich, ne? Aber ich kann ein Gespür dafür entwickeln, weil es halt ein komplexes System ist. Ja. Und je häufiger ich in verschiedenen Situationen damit agiere, desto mehr kann ich es verstehen. Und ich muss halt verstehen, was alles möglich ist. Und dafür brauche ich halt viele Beispiele. Idealerweise viele Beispiele, die ich selber anwende. Das heißt, es ist ganz wichtig, aus meiner Sicht, in die Anwendung zu kommen, nicht nur passiv irgendwas geliefert zu bekommen. Das ist auch gut, aber ein Video schauen erzeugt nur die Illusion des Lernens. Ich denke, ich habe es verstanden.
Ja, du hast
aber
recht,
ich muss es dann nochmal selber machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich, ne, diese Night of the Prompts, was der Kollege gemacht hat, wir saßen davor, uns hätte vielleicht noch jemand gefehlt, der uns ein bisschen mehr helfen konnte, aber wir haben halt exploriert, wir haben ausprobiert. Ne? Ja. Und das ist halt das Wertvolle. Oder die Corporate Learning Community, Telekom, DATEV und so weiter, die haben ganz, ganz viele sogenannte Promptetons gemacht. Ne? Mhm. Format eines Hackathons. Man trifft sich für einen Tag, durchstrukturiert, man kriegt ein bisschen Fachinput, dann kriegt man aber gemeinsam eine Challenge geliefert, die man in einer Kleingruppe bearbeiten soll. Ne? Und wenn ich ja nicht weiter weiß, irgendjemand wird schon eine Idee haben. Und wenn ich da alleine vor so einer Aufgabe sitze, denke ich mir halt immer, habe ich verstanden, brauche ich jetzt nicht machen. Aber wenn ich halt diesen sozialen Druck habe, das zu viert oder zu fünft zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch sehr groß, dass man sich dieser Aufgabe stellt. Ja, oder wir haben intern bei uns eine Methode angewendet, mit einem Partnerunternehmen zusammen, die das sich Sherlock-Event nannte. Die KI hatte so einen Basisprompt bekommen, dass sie als, ich glaube, Sherlock Holmes arbeitet oder Watson, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und man selber ist Watson vor Ort und soll die Indizien suchen und gibt die Sachen an Sherlock, der das dann analysiert und weitere Fragen stellt und so weiter. Ne? Und man ist so in einen Dialog gekommen, ne? Einfach um ein bisschen zu explorieren, ein bisschen die Angst auch zu nehmen. Ne? Und da kann man sich ganz, ganz, ganz viel überlegen, was auch teilweise gar nicht so viel Vorbereitungsaufwand braucht. Es braucht halt nur immer jemanden, der mutig genug ist, sozusagen das zu starten, zu initiieren und ein bisschen Gehirnschmalz reinzustecken.
Vielleicht fasse ich das nochmal zusammen, weil für mich ist das jetzt, wenn ich jetzt so da reinhöre, was du erzählst, tatsächlich ist es wie eine neue Sprache lernen vielleicht, also eine Sprache lernen, aber nicht, lernt man halt, oh Gott, da habe ich in meinem Sohn am Wochenende auch wieder das durchgestanden, nicht indem man stur Vokabeln auswendig paukt, sondern indem man irgendwie in ein Gespräch führt, wo diese Vokabeln vorkommen und das passiert dann automatisch und ist auch gehirngerechter, ne? Aber Fremdsprachenvermittlung in der Schule ist leider irgendwie immer noch wie im letzten Jahrhundert manchmal. Und gleichzeitig geht es aber eben nicht nur um eine Sprache, sondern tatsächlich für sich zu überlegen, was ist mein Need oder in welchem Kontext habe ich gerade ein Problem, ne? Und wie könnte ich jetzt zum Beispiel eben versuchen, so zu prompten, dass ich damit dieses Problem gelöst kriege oder was auch immer. Und das ist natürlich ein ganz anderes Lernformat, als wenn ich irgendwie compliance-mäßig mir Informationen irgendwie reinziehen muss, und dann irgendwie einen Videokurs mache, sondern also beim Prompting, und das ist ja nun mal so oft so der Start, um sich mit Generative AI zu beschäftigen und dieses Skill, ne, was dahinter steckt, muss ich ausprobieren, ne? So, muss ich das tun. Und das hilft mir nichts, irgendwie Prompts auswendig zu lernen, ne? Sagen wir es mal so. Das heißt, aus deiner Perspektive und das, was ihr auch gemacht habt, sind Lernformate notwendig, wo ich ins Tun komme und wo ich vielleicht noch besser das nicht alleine tue, sondern mit anderen zusammen. So.
Genau.
Und da kannst du eben gerne erzählen, was habt ihr da gemacht? Also du hast schon dieses Night of the Prompts erzählt, wo ihr quasi so wie auf einer LAN-Party früher irgendwie nachts zusammengekommen seid und habt nicht gezockt, sondern einfach irgendwie verschiedene Prompts ausprobiert.
Ja.
Und das Thema Promptathon, das habe ich selber, also zumindest in der Theorie, auch schon überlegt, in meiner Anstellung als Format mal auszuprobieren, ist quasi ein geführtes Format, wo ich eben mit, ich glaube, kompletten, also schon Gruppen, also ich bilde Kleingruppen, die aber mit einer konkreten Aufgabe tatsächlich an Gruppen rangehen. Also nicht ganz so irgendwie, was hast denn du gerade für ein Problem, lass da mal was ausprobieren, sondern ich habe, glaube ich, auch immer in so Zeitslots, ne, diesen bestimmten Zeitrahmen, wo ich die Dinge ausprobiere. Und das ist dann, genau, vielleicht kannst du da nochmal reinleuchten, wie sieht es denn aus bei so einem Promptathon und was ist denn da zum Beispiel bei rausgekommen am Ende und was macht man vielleicht mit den Ergebnissen damit, denn das ist auch interessant.
Also ich habe selber tatsächlich noch keinen Promptathon selber durchgeführt. Mhm. Kollegen haben das schon mal bei uns intern gemacht. Ich hatte aber das Vergnügen mit der DATEV, mit dem Matthias Seiler im Interview, im Podcast drüber zu sprechen, die das mit 100, 200 Leuten teilweise parallel gemacht haben, häufig in Präsenzveranstaltungen, aber teilweise auch virtuell. Und genau, das Wichtige ist halt ein bisschen Input zu geben, wie funktioniert das überhaupt, und Basisregeln mitzugeben. Ne? Also es gibt auch für gute Prompts so Strukturvorschläge, die man mitnutzen kann. Sowas wie, sollte immer die Aufgabe klar sein, die Rolle des Systems soll klar sein, ein bisschen Kontextinformationen. Ne, und sowas kann man denen mitgeben als Input und dann geht es darum, ihnen Aufgaben zu stellen. Idealerweise Aufgaben, die nah am Arbeitsalltag dran sind. Mhm. Man kann es auch ganz geschickt machen und sagen, wir haben 4, 5 Aufgaben oder Problemstellungen, die wirklich real sind. Also nicht sich artifiziell was auszudenken, sondern idealerweise wirkliche Problemstellungen. Zum Beispiel, wir kriegen häufig Kundenanfragen, die fragen, ob der Mixer aus Glas oder und wie müssen Prompt aussehen, damit Benutzeranfragen auch, weiß ich nicht, ohne Halluzinationen erzeugt werden oder beantwortet werden. Ne? Also man kann konkrete Fragestellungen mit reingeben, an denen dann gearbeitet wird. Und es muss ja gar nicht was Erfolgreiches bei rauskommen. Man kann ja auch rausfinden, dass etwas nicht geht. Ne? Mhm. Und dann setzen sich die, bildet man Gruppen und die suchen sich als Gruppe dann eine von den 4, 5 Challenges, die man definiert hat, aus, sodass sie auch ein bisschen eine Wahlfreiheit haben und können daran vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde arbeiten. Mhm. Und am Ende, häufig bei den Promptathons, nutzt man selber einen Prompt, um die Prompts zu bewerten. Mhm. Ne, kann man vermutlich auch anders machen. Man könnte ja auch auf die Ergebnisse gucken, ne, wie gut die Ergebnisse geworden sind. Aber das ist natürlich auch nochmal nett, um zu zeigen, guck mal, man kann auch Prompts mit Prompts bewerten. Mhm. Ob da immer die schlauesten Prompts bei rauskommen als Gewinner, sei mal dahingestellt, aber es geht ja auch eher um den Spaß bei der Sache.
Ja.
Und so kann man, wie gesagt, die gesamte Agenda will ich jetzt nicht unbedingt runterbeten, wie sowas ist, aber so kann man schon ganz gut so einen 6-Stunden-Tag füllen, glaube ich, ne, wenn man da, wie gesagt, noch ein bisschen Impuls mit reingibt.
Genau, also ich glaube, vielleicht nochmal so als Input, es ist halt ein strukturiertes Format mit einer Vorbereitung, es geht ums spielerische Ausprobieren in Challenges, ne, also das ist das Spielerische dabei, wo du irgendwie an bestimmten realen Problemstellungen in deiner Kleingruppe Dinge ausprobierst. Es gibt immer kleine Zeitrahmen oder Zeitslots iterativ, dass du einen guten Fokus hast. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine Stunde oder so war. Und dann hast du irgendwie eine Pause. Dann machst du da irgendwie weiter. Und am Ende gibt es immer eine Art Siegerkürung, Vorstellung der Ergebnisse. Also auch darum geht es, das nochmal zu teilen, die einzelnen Gruppen. Ja. Was ist dabei rausgekommen? Hat das was getaugt? Kam irgendwie voran? Ich glaube, was ich gelesen hatte, auch, glaube ich, von der Telekom, die haben damit ja mal gestartet, war irgendwie so ein Use Case auch aus dem Marketing, wo die irgendwann eine Frage beantwortet haben damit oder eine Herausforderung gelöst haben damit, die irgendwie im Bereich Marketing oder Corporate Communication irgendwie immer so ist, und dann haben die da was ausprobiert und am Ende haben die einen Use Case entwickelt, der auch für ihre Arbeit irgendwie dann weiterhilft. Also, ne, man kann also einerseits Use Cases oder Challenges schaffen, die irgendwie für alle interessant sind, oder man bildet so ein bisschen thematische Grüppchen Richtung Abteilungen, Bereiche, Fachbereiche irgendwie und lässt die Leute sich da zusammenfinden, die zu dem Thema was ausprobieren wollen. Ja, ein tolles Format, um gemeinsam auf die Reise zu gehen, einer großen Gruppe und da sich Dingen zu nähern. Genau, aber ihr habt ja noch andere Sachen gemacht. Vielleicht kannst du da nochmal reinleuchten. Das,
genau, ich hatte ja so ein bisschen gesagt, ne, man muss eigentlich eine Gewohnheit aufbauen, man muss sich dem Thema nähern und es ist mehr halt als nur ein Skill. Man soll es eigentlich in die tägliche Arbeit integrieren. Und ich glaube, das sinnvollste und beste Format, was wir ausgebracht haben, ich habe es auch selber mitentwickelt, ist eine 8-wöchige Lernreise, die nennt sich My Genesis Learning Journey. My Genesis ist halt unser internes Tool, der Name des internen Tools. Und das, da geht es darum, über 8 Wochen sich mit einer Kleingruppe, 5 bis 7 Leute idealerweise, das kann ein Team sein, was sehr wertvoll ist, weil sich das Team dann mit ähnlichen Use Cases beschäftigt, aber es kann auch eine gemischte Gruppe sein, wo man für jede Woche so ein Guide bekommt, also ein Dokument, wo drin steht, was man in dieser Woche machen soll. Einer bereitet sich ein bisschen drauf vor. Der braucht nicht selber Experte sein, das heißt, es ist auch skalierbar. Ich brauche halt keine Trainer, die immer vorbeikommen.
Ja.
Und die können komplett selbst organisiert sich über 8 Wochen treffen, jede Woche eine Stunde und kriegen immer einen ganz kurzen Impuls. Das sind Gen AI-generierte Videos, ne, also schon maßgeschneidert, aber AI-generiert. Und die Impulse sind so 3 bis 5 Minuten nur. Das heißt, der Wissensimpuls ist wirklich überschaubar. Vielleicht mal erklärt, was so eine Halluzination ist und was man dagegen machen könnte oder was überhaupt Generative AI ist oder eine gute Promptstruktur. Und dann geht es ums Ausprobieren. Das heißt, es ist so ein Use Case erläutert, zum Beispiel ein Home Automation Produkt soll gelauncht werden und du hast E-Mail entworfen, ne, so eine messy E-Mail, wo ganz viele Schreibfehler drin sind und das ein bisschen flapsig formuliert ist. Und du möchtest aber eigentlich deinem Chef einen Projektvorschlag machen, dass man eine User-Research machen sollte dafür. Ne, und man soll das E-Mail umschreiben lassen. Ne, danach soll man einen Projektplan dafür erstellen oder soll eine Persona entwickeln, wie sieht eigentlich der Kunde aus, der das kaufen würde. Soll dann einen Fragebogen entwickeln, um diese Hypothesen über die Persona zu verifizieren oder so. Ne? Also alle Sachen, die theoretisch in einem Job, vielleicht eher Marketing oder sowas, passieren könnten, begleitet dann über eine KI. Alles so einfach erklärt, ne, dass es jeder machen könnte. Oder im Workshop, ne? Wir wollen vielleicht effizienter arbeiten im Team. Und wie muss so ein Workshop aussehen? Lässt man sich Agenda erstellen als nächstes? Naja, was muss ich dann vorbereiten? Ne? Lässt man sich einen Projektplan erstellen? Habe ich es vorbereitet? Ja, wir wollen vielleicht auch Entrepreneurship. Haben wir eine Präsentation zu? Präsentation liegt vor und die soll gechallenged werden von der KI, ob sie denn zu der Zielgruppe passt oder so. Ne? Und so kann man halt ganz, ganz viele Sachen immer in einer Woche idealerweise einen Use Case beschreiben und dann 3, 4, 5 Folgeaktivitäten, die sie dann alleine oder teilweise in Gruppen bearbeiten sollen und sich gegenseitig dann die Erfahrungen teilen. Ne? Welcher Prompt hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, manchmal noch ein bisschen Hausaufgaben dazu und das, wie gesagt, über 8 Wochen. Ab der Mitte sollen sie auch an eigenen Use Cases arbeiten. Das heißt auch überlegen, ja, Matthias, was machst du eigentlich täglich und wo kann dir das Tool dabei helfen? Und das ist diese My Genesis Learning Journey, an der sich mittlerweile schon mehr als 8000 Leute angemeldet haben.
Ja, Wahnsinn. Das zeugt davon, dass das Interesse groß ist.
Ja.
Und es hört sich jetzt wirklich an, also Assist steckt ja schon im Wort, ne? Das heißt, die Nutzer, die Lernreisenden probieren die AI aus als Assistenz für ihre Arbeit. Und da hatte ich jetzt 2 Rückfragen dazu. Einerseits, wie habt ihr die Gruppen zusammengewürfelt, dass auch die Leute da irgendwie sich relativ gut verstehen und nicht jetzt irgendwie der eine schon super weit ist und der andere irgendwie noch überhaupt keinen Plan hat. Und das zweite ist, in diesen Treffen, also ging es dann da nur um die Reflexion oder müsste da oder wird dann auch zusammen ausprobiert, so wie in diesem Prompterton-Format? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das jetzt nur eine Stunde, wo ich dann irgendwie zusammen bei Teams irgendwie ein bisschen quatsche und erzähle, was ich ausprobiert habe? Oder wird dann auch real nebenbei irgendwie schon was gemacht und gepromptet? Genau, erzähl das mal, dass man das so ein bisschen sich vor Augen führen kann, wie das in den Arbeitsalltag integriert ist, diese Lernreise.
Also erstmal die Gruppenzusammensetzung habe ich verschiedene Varianten ausprobiert, von ganz chaotisch einfach zusammenwürfeln bis hin zu gucken, aus welchen Abteilungen kommen die Leute, mit dem Versuch, dass ich Personal, also HR-Mitarbeiter mit HR-Mitarbeitern und Ingenieure mit Ingenieuren und Vertriebler mit Vertrieblern, sag ich mal, zusammengesetzt habe, weil die vermutlich eine andere Sprache sprechen. Ne? Wenn vermutlich, wenn HR da seine über Komplexität spricht, meint er vermutlich was anderes als ein Ingenieur, ja, als Beispiel oder ein Agile Coach.
Ja.
Und heute ist es so, dass ich primär nur noch auf die Sprache gucke und auf die Zeitzone. Also wir machen, mhm, das halt global. Zentral vermitteln wir es halt in der deutschen Sprache und in der englischen Sprache, weil bei den, mhm, anderen Anmeldungen kriegen wir nicht so viele zusammen, dass wir auch zentral im Moment Gruppen bilden könnten, mhm, und achten halt darauf, dass das zumindest funktioniert.
Ja.
Zur Homogenität oder Heterogenität des Wissens ist meine Hypothese, eine heterogene Gruppe, also eine gemischte, mhm, Gruppe, kann sehr förderlich sein. Wenn ich einen Wissensvorsprung habe in der Gruppe und die anderen, ja, das alle nicht können, kann ich, ja, den Erklärbären machen. Das, mhm, sollte ich halt nicht zu übertreiben, aber das machen die, ist selbst organisiert, ne? Kann ich eh nicht beeinflussen.
Ja.
Und ich lerne dann viel mehr durch die Fragen der anderen und dadurch, dass ich es nochmal erkläre.
Mhm.
Ne? Also auch für jemanden, der schon mehr weiß, kann das ein gutes Lernformat sein. Mhm. Glaube ich, ne? Denn die Person nimmt vermutlich weniger mit. Ich sag halt auch, ne, wer schon, weiß ich nicht, sowas wie Few-Shot-Prompting gemacht hat, wird in dieser Lernreise nicht mehr so viel dazu lernen.
Ja.
Aber auch die finden meistens irgendwelche neuen Sachen. Ne? Also wenn ich schon Prompt-Engineer bin und in dem Sachen auch programmieren kann und so weiter, ist das nicht das Richtige. Ne? Aber, mhm, das kann man halt ganz gut sagen. Und jemand, der noch nie was damit gemacht hat, der wird halt durch andere angeleitet und dem wird gesagt, wo er klicken muss oder so. Ne? Also da, mhm, glaube ich sehr stark an die Selbstorganisation und es ist ganz gut, wenn die Gruppen gemischt,
mhm,
sind.
Mhm. Genau, es war noch die Frage, wie das abläuft mit diesen Treffen, genauso.
Genau. Als ich das konzipiert habe und an meine, also man könnte ja sagen, wer schon mal Working Out Loud gehört, ja, hat oder LernOS, mhm, ist das Format ja sehr vergleichbar. Man könnte sagen, sowas wie Working Out Loud für Prompting.
Mhm.
Meine eigenen Working Out Loud Erfahrungen waren immer, wenn wir da die Übungen während des Treffens gemacht haben, hat einer, mhm, die Übung vorgelesen, jeder hat sich 5 Minuten hingesetzt, die gemacht.
Ja.
War das vorbereitend, habe ich 5 Minuten vor dem Meeting gemerkt, oh Mist, ich muss meine Hausaufgaben noch machen,
ja,
habe das schnell überflogen und hatte 5 Minuten für alle Übungen.
Ja.
Vielleicht liegt das nur an mir, aber meine Hypothese ist, dass es vielleicht auch noch 2, 3 andere Menschen gibt, die ähnlich, mhm, strukturiert sind wie ich.
Mhm.
Und deswegen habe ich versucht, auf Hausaufgaben zu verzichten, außer bei ein paar Ausnahmen. Und die Übungen werden alle live gemeinsam, mhm, gemacht. Das, mhm, heißt, derjenige, der moderiert, liest sozusagen die Übungen von der PowerPoint ab. PowerPoint, ja, habe ich mir gedacht, PowerPoint-Karaoke kann jeder.
Ja.
Ne, also von der PowerPoint vorlesen. Und wenn ich nicht vorbereitet bin, können die anderen vorlesen.
Mhm.
Und die Aufgabe ist immer auf einer Seite, brauche ich nicht viel scrollen und so. Und das heißt, einer liest die vor, danach macht man die entweder gemeinsam am Bildschirm, ne, der Moderator, mhm, macht die, aber mit dem Input von den anderen,
mhm,
oder jeder macht die in Stillarbeit für sich und man kommt dann sozusagen nach den 5 Minuten Stillarbeit zurück und zeigt seine Ergebnisse.
Mhm.
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, je nach Gruppengröße, Diskussionsfreudigkeit, das dann mit dem Zeitmanagement hinzubekommen. Ja, ist mir bewusst, es wäre natürlich besser, das in Hausaufgaben in Vorbereitung zu machen, aber ich glaube daran, dass es zuverlässiger ist und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Aufgaben auch gemacht werden,
mhm,
wenn man sich das im gemeinsamen Zeitfenster,
ja,
macht. Ich weiß, dass so Personen wie Simon Dückert sehr starker Verfechter ist von Flipped Classroom und man macht die Übungen dann vorher und dann tauscht man sich nur noch in den Meetings aus. Meine Erfahrung war halt, dass es schwieriger ist, aber ich kann es halt auch nicht wissenschaftlich belegen.
Ja, aber das, ich habe auch schon einige Lernreisen konzipiert und auch durchgeführt, dass es immer so ein bisschen hängt von der Zielgruppe ab, natürlich. Ne? Mhm. Wenn ich sowas mit Lehrkräften mache, die das schon gewohnt sind, dann kommen die mit dem Thema Hausaufgaben nicht so viel Schmerzen wie irgendwie ITler oder so, beziehungsweise die probieren dann auch schon so. Also ich glaube, so aus meiner Perspektive ist es ganz gut, wenn man sich eben diese wöchentliche Stunde nimmt, um sich gemeinsam diesem Thema Prompting zu widmen, wenn man ansonsten im Alltag einfach in ganz anderen Themen unterwegs ist und da gemeinsam Dinge auszuprobieren. Ich glaube, da liegt der Wert in diesen Lernreisen. und voneinander zu lernen, ne, dann einfach und eben zu gucken, zusammen auszuprobieren und einen ähnlichen Wissensstand zu haben. Und der eine macht danach weiter, der andere nicht. Genau, und interessant finde ich auch nochmal das Format zu kürzen. Das habe ich auch gemacht. Ne? Mit 12 Wochen ist man oft einfach zu lange, hält man die Leute zu lang bei der Stange und es springen welche ab. Und 8 Wochen ist einfach ein gutes, knackiges Format, genau, wo man meist auch noch Termine hinbekommt von so vielen. Genau. Ja, deswegen finde ich das.
Genau, wir hatten halt auch überlegt, aber ich hatte gedacht, genauso wie mal 1,99 € hört sich an wie 1 €, habe ich mir gedacht, 8 Wochen hört sich noch nicht so an wie über 10 Wochen. Ne? Und das ist halt so vielleicht eine psychologische Hürde, die ich da nehme. Es ist 12 Wochen wären auch nicht schlecht gewesen. Mhm. Inhalt gäbe es genug, aber genau, ich wollte nicht so viele Leute damit abschrecken, das war mir noch wichtig. Ja. Und was ich auch überall versucht habe, ist, ne, eben habe ich mich so ein bisschen über dieses Rappen lustig gemacht. Mhm. Ich habe aber auch immer versucht, Emotionen sind ja auch gut fürs Lernen, mit was Lustigem zu starten und mit einer Eisbrecherübung. Nicht um das Eis zwischen den Leuten zu brechen, sondern das Eis zwischen den Leuten und der Maschine zu brechen, sozusagen. Ne, es gibt da so einfache Sachen wie ein Movie-Emoji-Quiz. Ne? Man sagt dem Tool, schick mir ein paar Emojis und ich rate dann, welcher Film das ist sozusagen. Und dann kommt ein Zauberer und dies und jenes. Und dann weiß man, ist Harry Potter und ein Junge mit einer Brille oder sowas. Ne? Oder die Eiskönigin, wenn der Eisberg da ist und eine Prinzessin und so. Ne? Also das funktioniert eigentlich ziemlich gut, auch mit einem sehr simplen Prompt. Und man lernt, auch da ist ja wieder ein Lerneffekt drauf. Ah, ich kann auch Emojis machen. Kann ich vielleicht für LinkedIn-Beiträge oder sowas nutzen. Den genialsten Einstieg habe ich von der Nele Hirsch, die das...
Ja, sehr cool,
Wie heißt das? E-Bildungslabor?
E-Bildungslabor, so? Die ist auch in der Bildungscommunity sehr bekannt. Die macht viel auch Lehrkräftefortbildung,
Und die hat viel aus. Ja. Ne, mit Kindern das, glaube ich, gemacht. Das nannte sich Knick-Quatsch-Prompt. Das heißt, DIN A4-Blatt geknickt und jeder schreibt entweder die Rolle, die Aufgabe, das Ziel und so weiter unabhängig voneinander auf dieses Papier auf. Mhm. Und ich habe es halt dann umgeenglischt und es Crazy-Prompt genannt. Aber die Idee ist, Miriam, sag doch mal eine Rolle. Matthias, sag doch mal eine Aufgabe, dann soll die Steffi sagen, was ist das Ziel und das alles unabhängig voneinander. Also jeder überlegt sich was, schreibt das in den Chat und alle senden gleichzeitig ab und daraus wird ein Prompt gemacht. Ne? Das heißt, einer sagt, Kekse sollen gebacken werden, der andere sagt, damit soll der Weltfrieden erschaffen werden und der nächste sagt, die Rolle ist, du bist Data Scientist und der nächste sagt, und macht da draus bitte ein Gedicht. Und ne, da kommt ja immer was raus, was versucht, alles zu beantworten. Und alleine diese Übung, die ist so wertvoll, wenn man die gut reflektiert. Ne, ich habe da so ein Reflexionsvideo auch drin, ne, was so ein paar Impulse reingibt. Wirklich die einzige Stelle, wo ich halt auch Instruktionen oder nochmal versucht habe, halt auch ein bisschen was Erklärendes mit reinzunehmen. Weil ich lerne A, wie ein guter Prompt strukturiert ist, mache mal einen schlechten Prompt, kenne sofort, dass das Tool einen immer versucht, glücklich zu machen mit seinen Antworten, ne, weil es halt alles, auch wenn es der größte Quatsch ist, erläutert oder beantwortet. Ne? Und solche Übungen sind halt in jeder Woche drin, einfach um immer ein bisschen positive Stimmung direkt zu haben am Anfang, hoffentlich.
Cool. Ja, ich bin ja ein großer Verfechter vom Check-In-Generator und nutze den auch immer ganz gern und anderen Tools, um mir coole Check-In-Fragen auswürfeln zu lassen. Aber sowas finde ich jetzt auch nochmal, das nehme ich nochmal mit, habe ich gelernt heute mit Generative AI irgendwie coole Icebreakers zu generieren. Ja. Mega cool. Jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten und ich glaube, ich könnte mit dir mindestens noch eine Stunde zu diesem Thema diskutieren, aber jetzt lass uns nochmal kurz so ein bisschen reinleuchten in die Umsetzung. Ne? Also ich habe viele Führungskräfte aus dem Mittelstand, die meinen Podcast hören. Ich bin vielleicht HRler, Weiterbildungsverantwortliche im Unternehmen und bin auch der Meinung, Mensch, da könnte man mal irgendwas machen für unsere Kollegen. Wie gehe ich denn da vor? Also das eine ist, gibt es schon irgendwie ähnliche Lernformate frei, wo ich irgendwie sage, das kann ich mir als Vorlage nehmen und kann da was selber schnell draus basteln, weil nicht jeder hat so viel Kapazität wie du und den Auftrag quasi komplette Lernreisen und Pontatons irgendwie zu entwickeln. Also wo kann ich mich da inspirieren lassen? Wo gibt's da schon freie Formate, wo ich irgendwie aufsatteln kann, die ich mir da hernehmen kann, um das mal mit meinen eigenen Leuten irgendwie auszuprobieren?
Ja, also würden mir direkt drei Sachen einfallen. A, der Promptathon, über den wir gesprochen haben. Mhm. Ne? Die Corporate Learning Community hat die sehr gut beschrieben, in Deutsch und in Englisch, wie man den durchführen kann. Nicht muss, ne? Aber das gibt einen, glaube ich, schon eine ganz gute Orientierung. Man braucht halt irgendwie einen Raum oder einen virtuellen Raum, jemanden, der das moderiert, vielleicht zwei Leute, die sich damit beschäftigen. Also das kann man, glaube ich, relativ schnell machen. Mhm. Ich glaube, da kann man viel Energie reinstecken, um es richtig gut zu machen. Aber ich glaube, auch da kann man mit überschaubarem Aufwand sehr schnell was schaffen. Mhm. Das zweite, was mir einfällt, ist
Verlinke ich im Blogartikel.
Genau. Es gibt den LernOS KI-Leitfaden. Mhm. Ich glaube, Simon Dückert hat den erstellt. Ja. Der ist ja der Treiber hinter LernOS, der ein ähnliches Format liefert, aber ein bisschen breiter auf KI draufschaut. Ne? Also meiner hat es halt sehr stark auf das Prompting abgezielt. Mhm. Der schaut auch nochmal ein bisschen breiter drauf, auch Bildgeneratoren und so weiter. Hat für uns nicht so ganz gepasst, aber es zeitlich eine Parallelentwicklung und es waren halt, unseres ist halt sehr stark abgestimmt auf unser internes Tool.
Ja.
Aber hätte ich weniger Ressourcen gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich da bedient. Und
vielleicht nochmal kurzer Einwurf. Also LernOS ist ein Format, ne, wo ich strukturierte Guides habe, ne, die mir helfen, mich einem Thema zu nähern, dazu zu lernen. Und dieser LernOS KI Guide oder was hat halt eben auch so verschiedene Wochenunterteilungen, ne, wo ich dann eben parallel quasi eine Lernreise aufsetzen müsste in meiner Verantwortung, wo sich Leute regelmäßig treffen können und dann könnten sie mit diesem Guide strukturiert sich diesem Thema KI und Prompting nähern und kriegen dann da auch so Aufgaben. Ne? Also ich glaube, es geht irgendwie immer darum, ich glaube, man kann den auch alleine machen, wenn man jetzt keine Gruppe hat. Man hat da schon im Prinzip eine gute Struktur, die schon didaktisch so gut aufbereitet ist, dass ich einfach einen Geländer habe, ne, wo ich mich diesem Thema strukturiert nähern kann und nicht ganz so lost bin. Was mache ich denn jetzt? Wo muss ich jetzt gucken? Und was gibt's da für Kurse? Und also ich bin völlig aufgeschmissen. Da kann ich mir das nehmen und habe schon mal so eine Struktur und einen guten Aufbau auch vom Wissensstand und immer erweitert dann. Genau.
Und da gibt's auch ganz viele Übungen, die nennt er halt Katas, die gemacht werden sollen und so weiter. Da kann man sich natürlich auch ein bisschen von lösen und sagen, hey, die Übungen passen gerade nicht, wir machen jetzt was anderes in der Lerngruppe, aber das ist schon eigentlich so ähnlich wie das, was ich eben beschrieben habe, nur halt frei verfügbar und eine echt gute Basis, ne? Und die wird auch immer weiterentwickelt und so weiter. Mhm. Genau, und die dritte Option, wenn sich das alles noch komisch anhört mit dem LernOS und mit dem LernOS KI-Leitfaden, ich habe heute zufällig in einem Blogbeitrag vom Christian Kaiser von der DATEV gelesen, dass die im März, glaube ich, wieder eine Learning Circle Experience starten, wo sie genau das machen. Sie sagen hier, also so viel ich weiß, sagen sie, jeder kann sich anmelden. Es gibt offene Gruppen und wenn ich sowas mal erleben möchte, so ein LernOS KI-Leitfaden, melde ich mich da einfach als Individuum an, als HR-Verantwortlicher, als Führungskraft, werde mit 5 anderen Leuten zusammengemischt aus anderen Unternehmen, was ja auch mal ganz spannend ist.
Ja, super spannend.
Und kann das einfach mal erleben, ohne mir das nur passiv anzuhören, weil dieses Erleben ist halt der Unterschied. Ich kann natürlich auch Pech haben mit der Lerngruppe, aber das ist, glaube ich, echt, echt wertvoll. Und wer die Chance hat, sollte sich da einfach mal melden. Den LinkedIn-Beitrag können wir, glaube ich, verlinken. Und das ist auf jeden Fall wertvoll und DATEV ist echt ein gutes Lernunternehmen, glaube ich.
Ja, die habe ich auch schon immer auf dem Schirm und ich hatte auch schon einen Gast von der DATEV natürlich bei mir im Podcast, das ist schon ein bisschen her, aber jetzt könnte man noch einmal so ein bisschen dahin gucken, bei euch ging es, glaube ich, jetzt generell um der Auftrag, was auch immer die Idee von diesem Ganzen war, alle Mitarbeiter bekommen Prompting-Kompetenz, wir bauen Skills auf, mit dem Wunsch wahrscheinlich auch später in der Arbeit euer internes AI-Tool zu nutzen. Das ist nochmal auch ein super spannendes Thema, wo man drüber reden könnte, wie macht man das? Ne? Also es gibt, ich habe das von ganz vielen Unternehmen schon gehört, die so eine interne KI sich gebaut haben, womit die Leute ausprobieren können, einfach aus datenschutztechnischen Gründen. Zum Teil auch, um mit dieser KI dann vielleicht im Business Cases irgendwie zu arbeiten. Genau, wie könnte ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, IT-nah, ist das vielleicht sogar noch relativ einfach. Ne? Ja. Da nehme ich mir ein paar Entwickler, die bauen dieses Tool und dann nutzen wir das. Aber was ist, wenn ich jetzt in einem ganz anderen Bereich unterwegs bin, diese IT-Kompetenz nicht unbedingt im Haus habe? Wie kann ich mich denn da diesem Thema nähern? Ja, also interne KI bauen, / was gibt es vielleicht schon an Tools, die ich nutzen kann, mit was arbeite ich denn dann? Soll ich das öffentliche ChatGPT irgendwie dann verwenden? Also was hast du da für Ideen? Was könnte man da irgendwie machen?
Bin ich jetzt nicht der tiefste Experte drin, ne? Genau. Nur die Sachen, die 2, 3, 4 Sachen, die ich mir vermutlich anschauen würde, die auf dem Markt verfügbar sind. Also A, was eigenes bauen, ist, glaube ich, nur dann sinnvoll, wenn ich auch diese Kompetenz, sowas bauen zu können, noch in meinem Unternehmen stärken möchte, was eine strategische Entscheidung sein kann. Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch schon ziemlich gute Lösungen auf dem Markt. Ne? Fängt halt an mit, in Microsoft gibt's halt die Copilot-Funktionalität, die dann direkt in Word, in PowerPoint, in Excel und so weiter eingebaut ist, wo natürlich auch ein ChatGPT irgendwie dahinter hängt oder ein OpenAI dahinter hängt als Modell. Das wäre eins, wo ich von ausgehen würde, ne, müsste man nochmal checken, dass das auch sicher und stabil läuft. Das wäre wahrscheinlich das Erste, wo ich hingucken würde. Dann gibt es andere Tools, ich glaube sowas wie Langdoc, die sowas professionell anbieten. Auch von ChatGPT gibt es, glaube ich, eine Business-Version, die ich mir anschauen könnte. Also ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich erstmal eine kurze Recherche machen, ne? Vielleicht auch mit ChatGPT, welche verschiedenen Anbieter es da gibt. Ne? Das sind jetzt 3, selber habe ich nicht mit allen Erfahrungen, ne? ChatGPT nutze ich halt privat. Langdoc habe ich irgendwann mal gesehen und Copilot nutze ich auch ganz gerne, aber das wären so vermutlich die ersten, die ich mir so im deutschsprachigen Raum angucken würde. Da muss man gucken, was so rechtlich möglich ist.
Genau, also vielleicht die Empfehlung, man sollte einfach ein KI-Tool nutzen, was man irgendwie später einfach auch unkompliziert in der Entwicklung, also in der Tätigkeit, die man hat, irgendwie verwenden kann. Und da ist vielleicht tatsächlich, als Microsoft-Trainerin darf ich das sagen, auch der Microsoft Copilot ein guter Start, ne, dass man anhand dessen vielleicht auch so ein bisschen die Challenges oder Katas, was auch immer, diese Übungen in diesen Lernreisen aufbaut, dass man vielleicht damit ausprobiert, schon gewisse Dinge zu tun. Und genau, ansonsten muss man sich vielleicht eben eine kleine abgeschottete Umgebung schaffen, da zum Ausprobieren, eine kleine Ausprobierumgebung. Aber da gibt es immer Möglichkeiten und eben auch, glaube ich, wie du es nanntest, schon Anbieter, die da schon was haben. Und da findet sich was, womit man dann eben auf solche Reisen gehen kann gemeinsam und die Leute dahin bringt, die Dinge auszuprobieren und Neugier, Freude daran zu haben.
Genau.
Wie ist das bei euch jetzt? Also ist das Thema Upskilling Richtung Generative AI jetzt irgendwie so damit abgeschlossen mit dieser Lernreise und dem Prompter oder habt ihr nicht mal diese Lernreise oder wie war das ein Start für was Längeres oder wie ist das bei euch jetzt so eingebettet, sag ich mal? Wie geht's da weiter? Vielleicht kannst du da nochmal so kurz was erzählen.
Ich habe mich natürlich sehr spezifisch mit dieser einen Lernreise beschäftigt. Und meine eigentliche Auftrag ist ja auch die IT abzuskillen. Deswegen ist das nicht so mein ganzes Kerngeschäft. Aber wir haben halt verschiedene Aktivitäten. Ne? Auf der einen Seite haben wir eine Generative AI Community, eine sehr aktive. Wir auch regelmäßige Calls haben, wo Use Cases geteilt werden. Wir haben eigene Entwickler, die sich intensiv damit beschäftigen. Eigenes Team, was sich fachlich damit beschäftigt. Die einzelnen Bereiche, manche explorieren das halt sehr intensiv, ne, weil jeder Fachbereich halt seine eigenen Lösungen suchen muss. Ja. Und neben diesen Effizienz-Use-Cases, die man mit so einer generischen Lernreise bearbeiten kann, ja, also wo es darum geht, ich als Matthias Winkel möchte effizienter irgendwas machen, muss man auch schauen, was sind die wirklichen Business-Use-Cases, wo kann es einem auch bei den eigenen Business-Problemen, Produkten helfen. Und ich glaube, das sind die noch wichtigeren, aber auch nicht einfacheren Fragestellungen.
Ja. Ja, vielleicht kann man da so ein bisschen rausnehmen, also neben dem, dass man natürlich erstmal alle Mitarbeiter mitnimmt und so was Unternehmensweites vielleicht versucht, sich dann im Nachhinein zu überlegen, wo können wir da in den Abteilungen spezifischer nochmal Arbeitsgruppen, Communities bilden, auch übergreifend, vielleicht über die Abteilung, genau wie du sagst, also in der IT, da finden sich dann oft mehrere Communities, die einfach da regelmäßig auch schon so Use Cases erstellen mit Dingen, wo sie die KI speziell wertvoll finden. Und da hatten wir auch mal einen Workshop zu generiert, in welchen Bereichen, ob das jetzt Codeverbesserung ist oder Architektur, Unterstützung bei der Architektur, IT-Architekturaufbau oder so, als Assistent KI zu nutzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man dann nochmal speziell reinguckt und wo man das dann auch weiter verfolgen kann und vielleicht tatsächlich nochmal so ein bisschen vertieft Möglichkeiten ausarbeitet.
Ja. Und gerade so Richtung Mittelstand geschaut, ist das vielleicht genau die ideale Möglichkeit auch zu schauen, ne, dass ich für jeden, ich sag mal, Fachbereich, für jeden Bereich irgendwie eine Kleingruppe von Enthusiasten, nenne ich es mal, die müssen ja noch nicht Experten sein, die dafür brennen, auf den Weg schicke, rauszufinden, wo können wir es überhaupt nutzen und das dafür Prototypen oder sowas erstellen, um dann Projektvorschläge zu erstellen. Ne? Und durch konkrete Projektaufträge lernt man ja häufig am meisten. Ne? Und das ist natürlich besser als so ein generischer Use Case, den sich ein HR-Bereich ausdenken kann, wenn sie wirklich ganz, ganz konkret sind.
Ja. Da fällt mir ein, habt ihr nochmal als Nachfrage, habt ihr auch dann so eine Bibliothek irgendwie aus diesen ganzen Prompting-Geschichten generiert? Also wie kann man das zum Beispiel dann auch nachhaltig machen? Ne? Also man schickt die Leute auf die Reise, die probieren Dinge aus. Also wie kann man dann das auch dann zur Verfügung stellen, was da an Erfahrungen und Prompts, wertvollen Prompts vielleicht entstanden ist?
Ja. Wir haben da so drei verschiedene Sachen. Wir haben auf der einen Seite eine Prompt-Bibliothek, wo wir auch versuchen, gerade businessrelevante Prompts zu teilen. Dann zweite ist, wir haben eine Community, so eine Teams-Community, wo ein Kanal davon heißt halt auch Share My Prompt, wo ich dann bestimmte Prompts teilen kann, die ich entweder gefunden habe oder die sehr hilfreich sind oder halt auch dazu Fragen stellen kann. Das wollte ich machen, das funktioniert noch nicht so richtig. Und das dritte ist halt, wir haben auch so Assistentensysteme, ne, wie diese Custom-GPTs, wo ich auch ein fertiges Prompt mit bestimmten Tools und so weiter anderen zur Verfügung stellen kann. Also das sind so die drei Ebenen. Ne? Da gebe ich natürlich nicht so viel Wissen und das Prompt selber weiter, aber die Logik und die Funktionalität davon, ne, das würde ich jetzt so spontan beantworten.
Ja, das ist gut. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Rundumschlag um das Thema gemacht. Upskilling im Bereich Generative AI. Was möchtest du vielleicht noch so am Ende mit auf den Weg geben? Hast du Tipps? Hast du irgendwie Aha-Momente, die du teilen möchtest? Lernerkenntnisse aus deiner eigenen Entwicklung dieser Upskilling-Lernreise? Was möchtest du noch anderen Experten im Bereich Learning Development, HR, Personalentwicklung mit auf den Weg geben, um sich da Lust zu machen?
Vielleicht drei Sachen. Das erste ist, ich lese gerade ein Buch, The AI-Driven Leader, wurde mir auch meinem letzten eigenen Podcast empfohlen und eine Kollegin hat den auch empfohlen, wo es eher darum geht, die KI nicht dazu nutzen, noch schneller schlechten Content zu machen, sondern sich eher zu challengen, auch als Leader, als Stratege oder ähnliches. Ne? Und so die KI als Sparringspartner eher zu nutzen, da bin ich ganz gespannt, ich bin noch nicht so weit drin, aber ich glaube, da steckt viel drin. So ein Aha-Moment oder eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist, heute arbeiten wir mit der dümmsten KI zusammen, die wir je haben werden, ne? Also jede nächste Iteration, die auch sehr schnell vielleicht kommen wird, wird noch besser sein, also jeder Use Case, den ich mir heute schon mal angeguckt habe, den muss ich mir vielleicht übermorgen nochmal angucken, ne, wo ich sage, das funktioniert ja nicht. Und mal abgesehen davon, dass manchmal auch die falschen Instruktionen war oder ich vielleicht mal jemanden fragen müsste, der sich noch besser mit auskennt, wie man es machen kann. Und Richtung Learning und Development würde ich immer nochmal sagen, es gibt ja auch diesen Begriff der digitalen Transformation, ne, ja, wo es darum geht, Sachen neu zu denken. Richtig. Macht nicht zu viel von dem alten Kram mit der neuen Technologie schlechter und schneller. Ne, also ich kann halt sehr schnell jetzt Videos erzeugen und ganz viel Content erzeugen, den ich dann nicht mal mehr reviewen kann, weil ich so viel Content erzeugen kann, den ich vielleicht gar nicht verstehe oder sowas. Ja. Ne? Also tut das nicht, erstellt nicht noch mehr Lerninhalte, nur weil das damit so scheinbar so schnell möglich ist, sondern denkt Lernen mit den neuen Technologien lieber neu.
Ah, sehr gut.
Ne? Ja. Also überlegt, kann mir das Tool dabei helfen, angenommen, Feedback-Seminar, ne? Soll ich jetzt ein neues Video machen dazu mit Generative AI, wie ich Feedback gebe? Oder kann ich einen Prompt erstellen, der mich dabei unterstützt, mein Feedback zu verbessern? Ja. Und da gibt's ja auch mittlerweile Möglichkeiten mit der Realtime-API oder mit entsprechenden Tools, dass ich in Dialog eintrete, vielleicht mit Avataren oder sowas. Ja. Ne? Ja. Und selbst wenn das heute noch nicht möglich ist, bei jedem ist das spätestens morgen möglich. Ja. Ich versuche das wenigstens auf Textform. Oder kann ich den Leuten beibringen, wie sie einen Lerncoach-Prompt nutzen, um selber besser zu lernen. Ne? Ja. Also denkt lieber neu über die Technologie nach und wie Lernen durch KI besser unterstützt werden kann, nur noch mehr, noch schneller, noch schlechtere E-Learnings zu machen. Im Worst Case, weil es jetzt jeder mit zwei Klicks kann. Ne? Kann der Praktikant ja jetzt. Ja. Also nichts gegen Praktikanten, die machen ja auch gute Inhalte, aber nicht unreflektiert noch mehr Content raushören. Das ist der schlechteste Ansatz, den man wählen kann.
Ja, da sagst du einen ganz super, super spannenden letzten Punkt, weil natürlich auch Learning und Development durch AI oder KI super spannend Entwicklung macht und das Thema Personal Learning Assistant oder ein persönlicher Lernbegleiter als AI, da steckt noch so viel drin und da sind schon erste Entwicklungen von der Khan Academy zum Beispiel mit ihrem Carmingo, der als Lerntutor funktioniert. Also das sind super spannende Dinge, wo ich glaube, noch super viel Potenzial im Bereich Weiterbildung, Upskilling drinsteckt. Werden wir beide spannend natürlich beobachten, aber die Botschaft bringe ich hier nochmal mit rein, versucht auch da im Bereich Upskilling Richtung Generative AI mit coolen Methoden euch von der AI helfen zu lassen und Lernformate zu generieren, die eher New Learning entsprechen auch. Ne? Ja. So, genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Und die Leute zusammenbringen, da bin ich immer ein großer Fan von, weil isoliert lernen, das ist zwar manchmal auch ganz gut, aber nicht so nachhaltig.
Der Mensch ist halt ein sozialer Lerner, ne? Wir haben durch die Storys am Lagerfeuer angefangen zu lernen und Lernen in Isolation kann manchmal die richtige Lösung sein, aber eigentlich sind wir halt soziale Lerner, ne? Und dieser die soziale Motivation und der soziale Druck einer Lerngruppe, das ist nicht zu unterschätzen.
Ne? Das stimmt gerade bei den Lernreisen. Das funktioniert immer super, wenn man sich dann trifft im Kalender. Ich brauche Fokus oder ich muss was tun oder so.
Ne? Genau. Und da ist halt dann wieder die Frage, ne, das eigene Team oder ein gemischtes Team. Genau. Dem eigenen Team, da findet man schneller eine Ausrede, die alle nachvollziehen können. Mhm. Ne? Weil, wir haben doch alle so viel zu tun. Ja, lass uns das diese Woche ausfallen lassen. Einem Fremden gegenüber ist es eine größere Hürde zu erklären, das ist ja auch unfair, dann hat noch ein anderer abgesagt, dann findet die Gruppe nicht statt und der Miriam kann ich das doch nicht antun, dass ich jetzt nicht zu der Lerngruppe gehe. Ne? Wenn du aber im selben Team bist, dann sage ich halt Miriam, ey, du weißt doch, wie schlimm es im Moment bei uns ist. Wir haben alle so viel zu tun. Na, also man findet halt viel schneller Ausreden im vertrauten Kreis, also so eine anonyme Gruppe kann ganz hilfreich sein.
Ja, super. Vielen, vielen Dank jetzt zu diesem Thema generell. Ich glaube, da haben wir sehr viel gutes, wertvolles Wissen reingepackt und einen guten Anstupser gewesen. Das war ja so der Wunsch, sich damit zu beschäftigen und vielleicht erste Dinge mit den Kollegen auszuprobieren oder Dinge zu starten. Ja, gibt's noch irgendwas von dir? Willst du noch irgendwas loswerden? Oder?
Nein, so, danke. Danke für die Einladung und dass ich dabei sein durfte.
Danke für dein Wissen. Ich glaube, man darf sich auch bei dir, mit dir vernetzen auf LinkedIn. Ne? Du bist ja auch in der Corporate Learning Community und wir sind alle immer super offen, Dinge zu teilen, Erfahrungen zu teilen, auch unternehmensübergreifend und voneinander zu lernen. Genau. Und da kann man, glaube ich, aus eurer Erfahrung bei der Bayer AG sehr viel lernen, auch wenn man eben kleiner ist und ein bisschen weniger komplexe Strukturen hat in der Organisation. Ja, vielen, vielen Dank, Matthias. Ich danke dir fürs Teilen und ja, wünsche dir einfach noch einen wunderschönen Tag.
Wünsche ich dir auch.
Ciao. Ciao.